glaube, meine Familie musste sich erst so ein bisschen damit anfreunden, gerade weil ich so spät mit dem Sport angefangen habe und ja, der ja auch immer was mit sich bringt, gerade was Gewicht machen angeht und sowas und auch die Gefahren, die der Sport mit sich bringt. Und natürlich, glaube ich, Eltern immer, egal wie alt man ist, so ein bisschen zweifelnd sind, aber der ist jetzt definitiv voll angekommen und hat sich da viel mit befasst mit dem Sport, verfolgt die Rennen und ist da so ein bisschen mit drin.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Jawohl, da sind wir auch schon wieder 2 Wochen rum. Ein rennsportlich interessantes Wochenende steht uns ja bevor. Wir sind ja immer noch mitten in der Saison in Cagnes-sur-Mer. Da hatten wir ja letzte Woche auch Gippi Cavallo bei uns am Start. Sein Tipp hat leider bisher noch nicht das gerissen, was wir uns vorgestellt haben. Da haben wir noch ein bisschen was nachzuholen. Aber heute wird es sicherlich auch wetttechnisch etwas interessanter nochmal werden. Wir haben St. Moritz vor der Haustüre, Dortmund-Renntag am Sonntag und so weiter und so fort. Also da kommt noch ein bisschen was. Und passend dazu haben wir jetzt auch einen hochinteressanten Interviewgast, eine Reiterin, nicht irgendeine Reiterin, sondern die Championess, den amtierenden deutschen Meister der Amateurrennreiterin. Hier ist Janina Beusen. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo.
Schön, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch und ich muss jetzt tatsächlich wieder diese ewige Frage stellen. Ich weiß, du kannst sie schon nicht mehr hören, die ich dir eigentlich vor jedem Interview aufs Neue stelle. Du weißt schon, welches ist, oder?
Ich kenne sie, ja.
Ja, es gibt einfach 2 mit dem gleichen Vornamen im deutschen Galopprennsport und ausgerechnet die beiden wollen komplett unterschiedlich ausgesprochen werden. Das ist einmal Frau Rehse als Trainerin und einmal Frau Beusen. Und die eine nennt sich Janina und die andere Janina. Und ich muss euch jedes Mal aufs Neue fragen, wer heißt denn wie? Ich habe dich jetzt mal mit Janina angekündigt. War das richtig?
Absolut richtig, genau, Janina.
Gott sei Dank. Das ist so ein Kindheitsding irgendwie. Ich hatte eine Mitschülerin mal. Janina Stübler. Jetzt haben wir es nämlich, wenn die zuhört, die würden mir wahrscheinlich jetzt Steine durchs Fenster ins Studio werfen. Janina Stübler. Und weil ich ja hier aus dem tiefsten Süden komme, aus dem Schwabenland, da hat man die immer Janina genannt. Und die ist ausgerastet, wenn man das getan hat. Und deshalb bin ich da ultra vorsichtig. Ist das bei dir auch so, dass du da, wenn man es falsch sagt, weil es passiert oft falsch, ne?
Ja, es passiert oft, aber das stört mich jetzt gar nicht so, nee.
Also du bist entspannt, das ist eine gute Grundvoraussetzung für das heutige Gespräch. Kannst du aber auch sein, denn momentan liegt das Glück dir ja ohnehin zu Füßen. Du bist die amtierende deutsche Meisterin, das klingt immer so schön, der Amateurrennreiterin. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Das hat Danke. Mich sehr gefreut, vor allem, weil es ein sehr spannender Kampf eigentlich so unterjährig war zwischen ja. Antonia von der Recke, Marie Gast hat da ja auch noch eine Zeit lang mitgemischt. Am Ende hast du dich dann doch recht deutlich durchsetzen können. Und ich glaube, Antonia von der Recke und du, ihr seid ja, was das angeht, schon so die 2 Kontrahentinnen irgendwie. Ne? Das war ja irgendwie im letzten Jahr auch knapp gewesen und ne, das ist irgendwie so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch bis zum Schluss auch für mich spannend, weil ich genau wusste, dass da auch Team Recke nicht zu unterschätzen ist. Und die doch immer noch mal alles rausholen am Ende und ich nicht genau einschätzen konnte, was sie noch haben und was nicht. Wusste aber natürlich auch, was wir noch haben und was nicht. Und es war spannend, ja.
Ja, war ja auf jeden Fall auch für uns Zuschauer sehr interessant und hochspannend mit zu beobachten, wie das da alles gelaufen ist, wie da gefightet wurde. Team Recke gegen Team Frank Fuhrmann und Janina Beusen. Und am Ende hast du dich dann durchsetzen können. 2020 auch schon mal Championess geworden. Das war aber in diesem komischen hochgradigen Corona-Jahr, wo es dann, ich weiß gar nicht, so diese Championatsehrung in Baden-Baden im Casino, in diesem tollen klassischen Rahmen, die gab es da, glaube ich, in dem Jahr auch nicht.
Nee, in Baden-Baden nicht. Wir hatten eine Ehrung in Hannover mit, ja. Genau, mit der Besitzervereinigung, glaube ich, war das damals.
Ja, gut, es war sicher auch schön gemacht, aber Casino Baden-Baden und so, ne, mit dem Flair und alles ist
klar.
Ist nochmal was anderes. Hast du dir da schon dein, ich weiß ja, dass da alle ganz aufgeregt sind, besonders die Damen und da sich ganz früh schon um ihr Abendkleid oder sonst irgendwas kümmern und so. Steht da schon dein Outfit oder kurzfristig?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich so, dass ich natürlich diesen Championatskampf für mich mache und ich weiß, dass das alles dazugehört. Aber das gar nicht so mein Superfavorit ist, immer so im Mittelpunkt zu stehen und die Ehrungen, Interviews, das ist immer so ein bisschen, ja. Überwindung für mich tatsächlich.
Ja, ich weiß ganz genau, wovon du redest. Das merkt man dir ab und zu mal an. Besonders, wenn man in der interviewenden Situation ist. Da kommt man manchmal etwas ins Schwitzen. Aber es hat ja bisher immer geklappt.
Ja, es gehört ja auch dazu. Und ja, es ist ja dann auch schön. Aber es ist erstmal der erste Schritt, ist so ein bisschen Überwindung auf jeden Fall.
Ja, aber da musst du jetzt tatsächlich durch. Und vor allem, das wird jetzt auch alles ein bisschen größer und internationaler. Ne? Weil jetzt ist ja auch als Champion der Amateurrennreiterin darfst du ja jetzt auch, oder bist du ja Fejontri nominiert, also da bist du bei der Weltmeisterschaft jetzt quasi mit dabei, ne?
Richtig, ich bin tatsächlich aber nicht dabei.
Nein.
Was nicht den Grund hat, wie es in der Zeitung stand, dass ich schwanger bin.
Das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen.
Genau. Ja, war auch sehr interessant, habe ich auch gelesen.
Okay, aber stimmt nicht, um das mal vorwegzunehmen.
Nee, okay. Definitiv nicht. Also ich weiß es zumindest nicht.
Gut.
Da weiß jemand mehr als ich.
Ja.
Nee, es hat den Grund, weil ich einfach meinen Sohn ja noch habe und ja, das. Und wir haben hier sehr viel zu tun am Hof. Wir leben hier wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit den Pferden. Wir machen hier viel und habe meine Selbstständigkeit. Und ja, das passt nicht in das Leben, was ich führe, einfach rein, leider.
Muss natürlich schon imposant sein, diese ganze Fisch- und Tri-Geschichte. Aber man ist halt schon viel unterwegs. Und es ist jetzt auch nicht, dass man dadurch reich wird. Reich an Erfahrung, ja. Aber sonst hat man da halt, wenn man normal arbeiten muss, schwierig wahrscheinlich, ne? Da auch. Plus Familie halt,
richtig.
Ne?
Ja, definitiv.
Ja. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, zwei Dinge auf gar keinen Fall irgendwie zu fragen, wenn ich eine Dame im Interview habe. Das eine ist nach dem Alter und das andere ist so Sachen wie, bist du schwanger und so, aber das hast du jetzt angesprochen. Okay, und es stand in der Zeitung und du bist es nicht und es hat andere Gründe. Okidoki, haben wir das geklärt. Thema Alter werde ich auch nicht ansprechen, aber was ich ansprechen darf, ist, dass du relativ spät angefangen hast mit dem Rennreiten. Ja, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Als ich das gesehen habe, erster Ritt 2018, habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. So im Kopf bist du schon seit 10 Jahren, finde ich jetzt dabei, so als Wetter gefühlt. Weißt du, so?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe 2018 meinen ersten Ritt gehabt und habe auch erst kurz vorher wirklich zum Rennsport gefunden. Mhm. Also 2017, glaube ich, saß ich das erste Mal auf dem Vollblüter und hatte überhaupt Kontakt mit dem Galopprennsport.
Ja, okay. Wie bist du da dazugekommen? Weil das ist ja, dafür bist du ja relativ schnell sehr, sehr aktiv drin, finde ich.
Ja, gut, da habe ich natürlich auch einen super Trainer, der mich da unterstützt. Das muss man einfach sagen, da kriege ich sehr, sehr viele Chancen von Frank Fuhrmann, bin ja auch hier runtergezogen. Und ja, also ich bin tatsächlich über Zufall da hingekommen. Ich habe auf der Reitanlage Stark damals gearbeitet im Freizeitsport, beziehungsweise bin da geritten.
Weil das wisst, ist das, ne?
Genau,
gewesen,
richtig.
Ja.
Mhm. Und bin da dann halt schon mal mit den Pferden auch auf die Rennbahn bei Von der Recke gegangen. Und dann hat mich tatsächlich Familie Gehm irgendwann angesprochen, ob ich nicht mal im Training reiten möchte. Und dann habe ich bei denen angefangen, da standen auch Familie Peach und dann habe ich da weitergemacht und von denen auch meine erste Chance bekommen. Ja, und so kam es eigentlich, das eine zum anderen.
Ja, also man hört das bei dir nicht ganz so raus wie bei deinem Dad, aber ihr seid eigentlich schon eher so Nordrhein-Westfalen, glaube ich, die Ecke, ne? Also tatsächlich, weil aus das bist Köln, Bonn, da so die Ecke irgendwie. Und dann bist du nach Möser bei Magdeburg gezogen oder zumindest, genau, das ist eine ganze Ecke weit weg, 400-500 Kilometer. Wie kam es dazu?
500, genau.
Ja,
ja das werde ich natürlich unheimlich oft gefragt, wie man von Köln in den tiefen Osten ziehen kann, so in etwa. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe das Angebot bekommen, es passte alles. Es passte in Köln zu dem Zeitpunkt nicht mehr alles für mich. Dann stand der Wechsel von Kindergarten zur Schule an für Luis. Und das war so für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich will den nicht irgendwie aus seinem gewohnten Umfeld rausziehen. Ja, und dann habe ich das ohne lange zu überlegen gemacht. Und ich bin schon immer irgendwie so dem gefolgt, was sich gut anfühlt und was mich happy macht. Und das war das zu dem Zeitpunkt und den Weg gehe ich jetzt gerade.
Ja, also wenn man dich so verfolgt bei Social Media, dann sieht das auch alles sehr idyllisch und sehr schön aus. Und da man ja weiß, wie tierverliebt und tierlieb du bist, kann ich mir vorstellen, dass du da 100% gut und richtig aufgehoben bist. Aber wie war das für dich umzuziehen? Also jetzt so von Köln, Metropole, ja, alles so Nordrhein-Westfalen, auch die Mentalität ist ja auch eine andere, ne?
Definitiv. Es war schon ein wirklich großer Schritt, auch meinen gewohnten festen Job aufzugeben. Also ich habe in Köln einen zweigruppigen Kindergarten geleitet, also hatte auch eine sehr gute Stelle, gut bezahlten Job, ins Ungewisse zu gehen, in die Selbstständigkeit auch reinzugehen. Das war schon ein großer Schritt und auch tatsächlich auch von der Familie her mit so ein bisschen Gegenwind. Die hätten natürlich auch gerne Sicherheit und denk an deine Zukunft und was weiß ich auch alles. Ja, und ja, es hat sich dann einfach so alles ergeben und ich habe das nie bereut. Also
ja,
war die richtige Entscheidung, absolut.
Und ich habe ja vorhin schon gesagt, bei deinem Papa hört man so ein bisschen mehr raus, wo ihr herkommt. Jetzt fragen sich alle, wo kennt der denn den Vater her? Das ist ja ganz witzig, weil dein Vater ja in einem dieser Studios arbeitet, wo ganz oft rausmoderiert wird. Ja, und ich habe das am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe mir so gedacht, so, weil vom Gesicht her sieht man das schon, ja, da ist eine Ähnlichkeit vorhanden, aber man bringt das gar nicht erst so in Verbindung. Und dann habe ich da moderiert irgendwie einen Renntag und auf einmal fängt da einer an zu schreien, weil du im Endkampf warst. Und ich habe gedacht, was ist da denn los? Weil Regie ist ja normalerweise immer, die halten sich schön zurück und so, dass man da bloß nichts hört. Und auf einmal ging es da aber ab, da hat aber die ganze Scheibe gewackelt. Und dann hat er ganz stolz gesagt, dass, ja, wer du bist, wer er ist, und da war das Strahlen schon da. Also das heißt, der ist 100% auch mit dir, fiebert der mit?
Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Also der, ich glaube, meine Familie musste sich erst so ein bisschen damit anfreunden, gerade weil ich so spät mit dem Sport angefangen habe und ja, der ja auch immer was mit sich bringt, gerade was Gewicht machen angeht und sowas und auch die Gefahren, die der Sport mit sich bringt. Und natürlich, glaube ich, Eltern immer, egal wie alt man ist, so ein bisschen zweifelnd sind, aber der ist jetzt definitiv voll angekommen und hat sich da viel mit befasst, mit dem Sport, verfolgt die Rennen und ja, hat mittlerweile ja auch, wie gesagt, das Studio da angeboten und ist da so ein bisschen mit drin.
Und dein Sohn, ist der auch schon nächste Generation Boysen auch schon am Start, oder?
Ich befürchte nicht.
Wie? Wie? Kein Pferdefan, kein Reiter oder was?
Er reitet mal sein Pony, er hat ein Pony, was ich jetzt auch schon mal in Hannover mit zum Ponyrennen hatte, aber nicht pferdebegeistert total, nee, tatsächlich leider nein. Hat seine eigenen Ideen und Träume.
Wie alt ist er? Auch
verwirklicht. Der ist jetzt 8.
Ja, das ist vielleicht noch so ein Alter, wo man vielleicht noch denkt, so Pferd ist eher was für Mädchen, aber kann ja sein. Ja. Den kriegen wir noch umgepolt. Das schaffen wir schon, dass wir da irgendwie schon die nächste Generation irgendwie hochzüchten, was das angeht. Gut, ich habe dir vorher schon gesagt, weil wir uns ja jetzt so ein bisschen später verabredet haben, dass ich noch ein bisschen Zeit hatte, nach dir zu googeln, und ich habe gesehen, was du alles schon so gemacht hast. Das ist ja echt krass. Also du warst viele Jahre auch gelernte Reittherapeutin, habe ich gelesen. Mhm. Ja. Und das ist für psychisch erkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ne? Mhm. Also ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die mit den Menschen arbeiten. Aber ich stelle mir das manchmal auch psychisch selbst sehr belastend vor irgendwie, wenn man die ganze Zeit mit so Schicksalen konfrontiert ist. Weißt du, was ich meine? Also klar, du weißt, was ich meine.
Definitiv, ja. Ja. Ich habe das sehr gerne gemacht, ich habe da gerne gearbeitet, habe tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen Probleme gehabt, das nicht mit nach Hause zu nehmen, einzelne Schicksale, gerade weil ich auch eng mit der Kinderpsychiatrie zusammengearbeitet habe. Aber es ist unglaublich schön zu sehen, was man bewirken kann und was auch Tiere bewirken können. Und ja, dass diesen Zugang, den Tiere zu manchen Menschen bekommen, den kriegt man als Mensch überhaupt nicht oder als Therapeut. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, das miterleben zu können. Und habe ja auch lange im Reittherapiezentrum in Köln die Leitung gehabt. Und das fehlte mir tatsächlich auch sehr, dass ich das aufgeben musste und da lassen musste. Das war tatsächlich was, ja, was ich viele Jahre gemacht habe.
Und dann hast du dich selbstständig gemacht, dann konntest du es aber auch wieder nicht lassen, anderen zu helfen, in dem Fall aber nicht den Zweibeinern, sondern den Vierbeinern. Ja? Und hast pferdestärke-aktiv.de gegründet, oder zumindest ist das mal die Plattform, wo alles vorgestellt wird, was du sonst so machst. Das heißt, du vermittelst ehemalige Rennpferde und bildest die auch aus, richtig, zu Freizeitpferden, ne?
Genau, da ich halt ursprünglich aus dem Freizeitbereich komme und auch da schon relativ lange einen Trainerschein hatte und ja, da länger mit zu tun hatte als im Grunde mit dem Rennsport, weiß ich ja so ein bisschen, worauf es sowohl im Freizeitsport ankommt, wie auch im Rennsport und was beides mitbringt. Und ja, habe dann gedacht, okay, das kann ich gut kombinieren und weiß, wie ich das Rennpferd zum Freizeitpferd umschulen kann. Und das klappt unheimlich gut. Also ich kriege da gutes Feedback, habe wirklich mit fast allen, denen ich Pferde vermitteln konnte, noch super guten Kontakt. Und es klappt so, wie ich es mir bisher erhofft habe, wirklich super.
Ich habe auch ein sehr schönes Zitat bei dir auf der Internetseite gelesen, was ich sehr, sehr berührend fand, weil du geschrieben hast, ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier. Also das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, du achtest auch ganz besonders drauf, wer die dann am Ende bekommt, die Pferde, die du umgeschult hast. Also ist das, oder kann man einfach kaufen und du hoffst dann, dass alles gut geht?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich auch schon Leute nach Hause geschickt oder wo ich halt kein gutes Gefühl habe, dass das passen könnte oder die reiterlich noch nicht so weit waren. Ich achte da total drauf, auch weil wir unglaublich viel Zeit hier in unsere Pferde reinstecken. Und das ist so das, wo ich mich halt so ein bisschen von dem Otto-Normal-Händler auch absetzen wollte und gesagt habe, ich möchte wirklich, dass das eine Zukunft ist, dass das Rennpferd, das ehemalige Rennpferd einfach auch einen besseren Ruf hat. Das hat leider in vielen Freizeitstellen einen sehr schlechten Ruf. Da wollte ich dran arbeiten und das zu verbessern und halt wirklich auch einen Endplatz für die Pferde zu finden und nicht, dass die sonst wieder weitergeschickt werden und dass das nicht funktioniert, sondern da wirklich Gemeinschaften zu finden. Und das, bisher klappt das sehr gut.
Was ist da so die große Herausforderung bei den Vollblütern? Was muss man denen so ganz besonders beibringen? Also gibt es da so Sachen, wo du sagst, das ist schon immer so das, was du, wo du weißt, da wird es ein bisschen schwierig?
Ja, es ist halt viel, dass wir im Rennsport ja unglaublich viel damit arbeiten, dass die Pferde wirklich entspannt laufen und dass man keine Spannung aufbaut, dass man eine lockere Zügelverbindung hat. Und wenn ich den Zügel aufnehme, wenn ich eine Spannung aufbaue, dann heißt es für das Rennpferd ja erstmal, oh, jetzt geht's zur Sache. So, und der normale Freizeitreiter, sag ich mal, der nimmt die Zügel auf und baut eine Spannung auf, wenn er bremsen will. Da kommt das erste Missverständnis natürlich dann zugrunde. Was ich halt viel versuche, den Pferden zu vermitteln, wird immer ruhig geblieben. Es gibt mal einen, der sich da oben drauf ein bisschen mehr bewegt. Es gibt auch mal einen, der nicht ganz im Takt leicht trabt. Also, es ist im Grunde dieses oder vom Boden aufsteigen, Dressursattel, Ausbinder, also alles, was im Freizeitstall viel mehr Gebrauch hat als im Rennstall. Das versuche ich halt in den Vollblütern nochmal beizubringen mehr und Gegenverkehr, dass wir zusammen auf dem Platz reiten, dass man auch mal die Jacke auszieht. Einfach so kleine Basics, die aber im Rennbetrieb eigentlich wenig vorkommen.
Wo der Vollblüter normalerweise denkt, oh, Jacke wird ausgezogen, irgendwas passiert.
Richtig. Das kommt ja in der Regel nicht vor. Da wir immer draußen reiten, hat man das an, was man anhat. Und das bleibt auch an bis zum Schluss. Und bei jedem Freizeitreiter, der reitet mit Jacke warm und zieht die aus und dann fängt schon das erste Problem an.
Ich hab auch gesehen, also das sind tatsächlich auch so die ganzen Rennpferde oder viele von den Rennpferden, die man auch so kannte von der Rennbahn. Also Mr. Motscher war, glaube ich, so einer von den letzten, die du vermittelt hast. Kerles, habe ich gesehen, wird gerade auf der Seite vorbereitet und so. Das ist also das ist in erster Linie die Pferde, die bei Frank Fuhrmann dann auch im Training waren.
Genau, überwiegend sind es Pferde von Frank Fuhrmann. Ich hatte aber jetzt auch schon einige von der Erika Meder. Habe von Gestüt Winterhauch einige bekommen. Also es spricht sich so ein bisschen rum und es ist doch wild gemischt, was ich jetzt mittlerweile an Vermittlungen habe.
Das machst du alles dann auf dem Hof von Frank Fuhrmann, also in Möser direkt, da wo auch trainiert wird?
Genau, richtig, da wohne ich auch, genau.
Okay, also das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Ich frage das immer so gern, weil man liest das immer so in der Sportwelt, ja, der kommt aus Weilerswist, der kommt aus Möser, die anderen kommen, was weiß ich, von wo, Marlow und so. Und ich lasse mir das immer so gern dann erklären, ne? Weil man kann es sich gar nicht vorstellen. Ich habe das auch als die Schleusners dann bei mir in der Show waren und die haben erstmal erzählt, wie groß das da alles ist und dass sie da wirklich so eigene Wege haben, denen schon Straßennamen geben und so, weil die da eben so, sogar mit einer eigenen Tankstelle bei denen. Ist das auch so groß bei euch da oben oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, also wir sind hier schon sehr legen, das definitiv. Also viel drumherum haben wir hier nicht und Nachbarn haben wir auch nicht groß. Aber also wir haben ein großes Haus, in dem wir im Grunde, was in mehrere Wohnungen aufgeteilt ist, wo halt Frank unten wohnt, ich in einem Anbau und oben ist Nadine dann in dem Haus und ja, direkt gegenüber von unserem Haus ist dann der Stall auch schon. Und dann haben wir eine 2 Kilometer lange Rennbahn um die Koppeln drumherum. In der Mitte sind Koppeln und außenrum haben wir noch Rinder stehen und die werdenden Mamas. Das ist schon eine recht große Anlage. Ein Außenplatz, ein Roundpen, also alles, was man braucht.
Ja, und mittlerweile zwei Trainer dort, habe ich gesehen. Es ist nämlich nicht mehr nur Frank Fuhrmann, sondern jetzt auch Besitzertrainerin Janina Beusen. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich die erste Nennung gesehen habe. Und das war auch der Grund, als ich dir dann gleich geschrieben habe, wo ich gesagt habe, hey, du hast bald einen Starter, dich müssen wir hier in die Show holen. Und dann hast du aber gleich gesagt, nee, die wird nicht laufen. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir machen das jetzt schon mal. Du hast deinen Besitzertrainerschein gemacht vor so einem halben, dreiviertel Jahr, ne?
Genau, ja.
Herzlichen Glückwunsch.
März, April letzten Jahres, genau.
Ja, bestanden auch. Das war, glaube ich, noch so etwas mehr digital als tatsächlich in Präsenz, oder? In dem Jahr, als ihr das gemacht habt, oder?
Ja, es ging. Es ist so ein bisschen umgestellt worden. Ich glaube, früher waren es 3 Wochen am Stück und jetzt waren es immer so Module.
Ja.
Also es war dann ein Wochenende und das 3-4 Mal hintereinander. Aber es war noch viel, was wir zu Hause vorbereiten mussten. Und genau, also es war nicht so dieses 3 Wochen am Stück, wie es damals mal war.
Mhm. Hat dir das tatsächlich viel gebracht oder hast du gesagt, es ging jetzt erstmal darum, nur um diesen Schein zu bekommen? Weil im Endeffekt, du bist ja tagtäglich mit dabei, du weißt ja eigentlich schon alles, oder?
Ja, man lernt, glaube ich, nie aus. Also ich bilde mich unglaublich gerne weiter und nutze sowas immer gerne. Ich habe tatsächlich keinen wirklichen Plan gehabt, warum, wieso, weshalb ich das jetzt machen möchte, sondern wirklich erstmal, es bietet sich an und ich mache das jetzt und man kann nie auslernen und ja, es passt. Und da waren definitiv auch Sachen noch bei, die ich gut lernen konnte und ja, Futter fand ich, der Herr Klein hat das gemacht, ganz interessanter, toller Mann. Konnte man auf jeden Fall noch viel lernen.
Und jetzt trainierst du 5 Pferde, habe ich gesehen, sind auf der Trainingsliste. Genau. Stall Celavi. War es das schon immer, du Stall Celavi? Also, weil das war
schon immer ist.
Ja, das war ja nämlich damals auch unter Frank Fuhrmann sind da ja schon Pferde gelaufen. Ich glaube, wen gab es denn da? Gabriela Laura, glaube ich, war da auch mal Stall Celavi, ne? Und Shape of You als letztes, glaube ich, ne? So.
Die Picnic on Will, die Shape of You und die Line of Sight waren jetzt so die 3, die ich jetzt mit auf meine Trainingsliste rübergenommen habe, die ich vorher bei Frank stehen hatte.
Ja, und das ist für Frank okay, dass die Konkurrenz jetzt im eigenen Haus schläft?
Definitiv. Also das habe ich, bevor ich die Lizenz gemacht habe, lange mit ihm besprochen. Und er hat mich da voll unterstützt und auf jeden Fall.
Ja, da bin ich gespannt. Wann sehen wir denn dann den ersten Starter jetzt von dir?
Ja, ich hoffe am 5.3. Also da habe ich vor, die Picnic on Will in das Amateurrennen, das 1800 zu nennen. Das passt ganz gut, glaube ich.
Das ist dann Dortmund noch, oder? Oder ist das schon?
Genau, das ist Dortmund noch.
Schreibe ich mir doch gleich schon mal auf meine Merkliste, dass ich da schon mal sage. Weil normal, du bist es ja gewohnt, dass man irgendwie anfängt und dann gleich gewinnt. Ne? So war das ja, glaube ich, mit deinem ersten Start für Frank Fuhrmann auch. Gleich erster Ritt, erster Sieg, oder?
Das stimmt, mit Nero d'Avolo damals, ja.
Ja, dann musst du das am 5.3. nachholen. Ja?
Das ist immer, glaube ich, der Plan, wenn man startet.
Du merkst schon, ich versuche es dir.
Das wollen leider auch ein paar andere.
Ja, ich habe jetzt versucht, da irgendwas zu entlocken, dass du da jetzt irgendwie sagst, ja klar, wir sind da unschlagbar oder sonst irgendwas. Okay.
Die war letztes Jahr, war die auf Sand tatsächlich nicht sehr überzeugend. Also die steht 48 jetzt, ist ja angehoben worden. Allerdings hat die ja jetzt zu einer super Form gefunden, auch auf sehr weichem Boden, hat jetzt sehr überzeugt, steht auf Gras 52, wobei müsste ja jetzt auch was höher dann stehen mit dem angehobenen. Also wenn sie jetzt dieses Jahr Sand ähnlich gut macht wie den weichen Boden Gras, dann sollte sie auf jeden Fall mit dabei sein, da sie deutlich besser steht auf Sand wie auf Gras.
Und reitest du dann auch selbst?
Ich rechne mir da schon was aus. Ich reite auch selber, ja.
Das ist gut. Hals und Bein dafür auf jeden Fall. Letzte Saison lief ja sowieso gut, sonst wärst du ja auch nicht Champion gewesen. Aber ist natürlich schon was anderes, wenn man jetzt dann auch wirklich mal so mit 18 Siegen und so, ne, und nicht diese komischen Corona-Jahre, wo man dann da irgendwie 4 Siege und was weiß ich was, weil ihr halt so wenig in den Sattel steigen durftet, ne, davor. Das ist natürlich schon was anderes. Und vor allem, was ich bei dir so krass finde, wie bei Frank Fuhrmann ja auch, dass ihr einfach so viel unterwegs seid, ne. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wo du überall gewonnen hast, ne. Das war ja wirklich von Hoppegarten, das habe ich auch bei der Championatsehrung in Dortmund ja schon gesagt, ne? Du hast den Hoppegarten gewonnen, in Dortmund, in Dresden, in Hannover, in Magdeburg, in Mülheim, in München, Rastede war auch mit dabei, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich glaube auf jeden Fall so. Und vor allem ganz oft Leipzig, das ist so irgendwie deine Bahn, habe ich jetzt gesehen.
Ja? Absolut.
Mit Ausgleich 2 Sieg sogar.
Ja, 6 Siege, glaube ich, hatte ich in Leipzig
jetzt gemacht, ja. Warum gerade da? Weil das ist ja, ich höre immer von den ganzen Reitern nur, die Bahn sei so speziell. Also, dass man da ganz genau wissen muss, wo man muss ganz genau wissen, wie viel hat das Pferd im Tank, dass man da an der richtigen Ecke vorne ist und bloß nicht zu früh und nicht zu spät und was weiß ich was, ne?
Ja, Leipzig bringt sehr enge Wendungen mit sich. Also die hat zwei sehr scharfe Kurven, würde ich sagen.
Mhm.
Und das haben wir natürlich hier zu Hause auch. Wir haben auch eine Bahn mit sehr, sehr engen Wendungen. Das heißt schon mal, ich habe den Vorteil, unsere Pferde kennen das, ich kenne das.
Mhm.
Und ich weiß so ein bisschen, wie ich die in die Kurven, glaube ich, bewegen muss, damit ich da nicht zu viel Boden verliere, dass ich nicht so außen rum scheppere, wie es ja doch auch mir oft noch passiert. Und ich glaube, das liegt mir so ein bisschen in Leipzig, dass ich da gut innen um die Kurven komme und ich mag die Bahn einfach. Es ist klar, es ist für Amateure immer ein bisschen einfacher, wenn ein kurzer Einlauf da ist. Das muss man dazu sagen, gar keine Frage. Das ist in Leipzig auch gegeben. Also da passt einfach alles.
Weil sonst die Kraft wegbleibt oder weil ihr nicht so endkampfstark seid? Was hast du jetzt damit gemeint? Das habe nicht ich gesagt, du hast denen die Vorlage geliefert.
Das eine
okay.
kommt zum anderen, oder?
Ja.
Wenn die Kraft wegbleibt, ist man nicht so endkampfstark.
Ja, aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe höchsten Respekt vor den ganzen Reitern, die auf diesen kleinen Bahnen reiten und die sieht man ja überall. Also ich bin ja total gerne im Südwesten unterwegs, weil es A bei mir vor der Haustür ist und B noch im Saarland sowieso, weil das ist dann ganz in der Nähe vom Gestüt, wo meine Pferde stehen. Und du warst letztes Jahr auch Honsrad, Miesau, Saarbrücken, Saarbrücken ist jetzt ein bisschen eine größere Bahn von denen, aber sonst so, gerade Honsrad und Miesau, da geht's ja schon richtig zur Sache irgendwie. Da braucht man schon richtig Mumm, ne? Hast du da nicht irgendwie Schiss manchmal? In diesen engen Kurven und so?
Nee, also das, ich hatte eine Phase tatsächlich auch in meiner Rennbahnzeit, wo ich gerade, wenn es geregnet hat auf Gras, wenn es so ein bisschen rutschig wurde, wo ich nicht den Kopf ganz freischalten kann. Ich bin einfach auch Mama und habe auch ein gewisses Alter, leider. Ich glaube, dann bleibt das nicht aus. Aber diese Phase habe ich Gott sei Dank ziemlich gut überwunden, glaube ich, und habe mir da lange keinen Kopf mehr drum gemacht, nee.
So von so großen Stürzen und so bist du aber bisher verschont geblieben, ne? Also ich glaube, in gut Cuxhaven, da warst du, glaube ich, auch irgendwie verwickelt in dieses Chaosrennen, was da gab. Da hast du dir, glaube ich, auch was gebrochen, ne? Oder wie war das? Ich habe das irgendwie.
Genau, da bin ich nicht zum Sturz gekommen, aber da bin ich mit diesen Pfosten, die da einbetoniert sind, leider kollidiert. Und
ja.
Genau, da hatte ich mir ein Kreuzband gerissen und den Fuß gebrochen. Mhm.
Ja, okay. Das ist so, wenn ich habe es schon mal gesagt, wenn wir Otto-Normal-Menschen, die nicht Reiter sind, dann irgendwie sich nur einen Finger im Kofferraum einklemmen, dann ist es ein halber Weltuntergang. Und bei euch so, nee, ich habe mir da nur ein Band gerissen und einen Fuß gebrochen. Also war nicht so schlimm. So. Aber wenn man dann
bringt, glaube ich, schon eine gewisse Leidenschaft und auch so ein bisschen Verrücktheit mit in dem Sport, definitiv.
Ja, was habe ich mir noch alles so aufgeschrieben? Deine tätowierten Arme sind mir aufgefallen, über die müssen wir sprechen. Die habe ich nämlich gesehen auf deinem, man sieht die ja unter der Rennseide, sieht man die ja gar nicht so arg. Aber ich habe mir auf deiner Internetseite dieses Video angeschaut, wo du so ein bisschen über deinen Job redest und was du alles machst und habe mir gedacht, da sind ja ganze Kunstwerke drauf. Das ist ja von oben bis unten mit Gesichtern und sieht aus wie so eine ganze Geschichte. Was hat es damit auf sich?
Das ist, glaube ich, ähnlich wie im Rennsport. Das fängt man irgendwann an und hört nicht mehr auf. Also,
ja.
Das ist dann auch, das packt einen so. Das ist auch wie so eine Leidenschaft irgendwo. Also ich mochte das immer schon und dann kam ein Bild zum nächsten und habe alles so ein bisschen auf den Arm verewigt. So richtige philosophische Geschichten gibt es dazu gar nicht, ehrlich gesagt. Habe da immer gewählt, was mich bewegt oder habe links so einen indischen Arm mehr oder weniger und auch einen Buddha drauf und eine Shiva drauf und rechts so ein bisschen Wald, Tiere, ein Rennpferd, also was mich selber so ausmacht und meine Lebensart.
Wie lange hat das denn gedauert alles? Weil ich habe eine eigentlich relativ überschaubare Tätowierung auf dem rechten Unterarm, die auch nicht jeder bisher gesehen hat. Und die ist nur schwarz-weiß und das hat schon über 6 Stunden gedauert. Oder um die 6 Stunden. Da habe ich mir schon gedacht, als ich den Arm gesehen habe, habe ich mir gedacht, hoppla, die muss aber, jetzt weiß ich, warum sie keine Zeit mehr für Fergentrie hat, wenn sie so lange im Tattoo-Studio sitzt.
Also pro Bild ist das schon immer ein ganzer Tag gewesen.
Ja.
Allerdings, so bunt bin ich gar nicht. Ich habe nur einen roten Fleck quasi.
Echt? Okay.
Mit dem Om-Zeichen, genau. Der Rest ist tatsächlich auch schwarz.
Also hast du da so einen Lieblingstätowierer, wo du immer wieder hingehst oder vertraust du?
Ja, einen festen. Genau, einen festen in Bergisch Gladbach. Und da fahre ich tatsächlich auch aus Möser noch nach Bergisch Gladbach, wenn ich
zufahre. Ja. Die sind teilweise aber auch immer richtig ausgebucht, ne? Wenn die ein bisschen was taugen, dann kann man da nicht so Walk-in und sonst was, sondern da muss man die entweder schon gut definitiv kennen oder früh buchen oder beides.
Genau, ich bin, glaube ich, Stammkunde bei ihm und ein ganz guter Kunde. Also ich kriege tatsächlich auch Wochenendtermine bei ihm, von daher geht das.
Sehr gut. Also, dann haben wir jetzt über die Tätowierung auch gesprochen. Und sonst habe ich mir eigentlich als großes, ganz, ganz großes Thema natürlich noch mein Lieblingspferd aufgeschrieben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du weißt, wer das ist. Kannst es dir denken, Zirkuskind. Oder? Zirkuskind natürlich. Zirkuskind ist mein absoluter Liebling, die ich ja jedes Mal wette, weil die so unfassbar antrittsstark ist. Das habe ich ja auch im Podcast mit Frank Fuhrmann schon besprochen. Und ich finde das immer so cool, wenn man der Zuschauer, wenn man sich diese Startphase anschaut, die tippelt ja schon so richtig in der Startmaschine. Ne? Genau. Die kann das gar nicht erwarten irgendwie.
Genau, also die ist unglaublich lieb und man braucht keine Sorge bei der haben, aber die galoppiert schon in der Maschine, ja.
Ja, die wird aber nächstes Jahr oder dieses Jahr 2023 auch nochmal voll durchstarten. Die hat noch eine ganze Saison, macht die noch mit, ne? Also stand ja mal im Raum, dass genau, die Mutterstute also wird, glaube ich, irgendwie bei ihr.
Genau, man muss natürlich gucken, wie viel Lust sie hat, aber es ist ein tolles Kämpferpferd und die gibt immer alles und ja, also die hat, der Plan ist, glaube ich, erstmal mit ihr nochmal durchzustarten.
Aber ich glaube, Sand ist nicht so ihr Ding, ne? Die ist, glaube ich, eher auf Gras.
Ja, und sie ist auch hier vom Trainer natürlich ein Liebling und die ist so mit Herzblut dabei. Ob man das jetzt unbedingt mit Sand machen muss bei ihr, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Ja. Deswegen, da warten wir lieber auf Hoppegarten, das ist so ihre Bahn. Und
Baden-Baden, da freue ich mich ganz besonders genau. drauf. Das ist ja auch das habe ich auch gesagt, als du Champion geworden bist, dass du eine bist, die ich in meinen Viererwetten immer gerne mit dran nehme. Das ist mir da auch scheißegal, wie hoch deine Pferde und deine Ritte stehen. Ja, also klar, wenn du auf dem Mitfavoriten sitzt, dann ja sowieso. Aber das kann auch mal so ein 30-1 Außenseiter sein, wo ich einfach sage...
Man weiß es manchmal nicht.
Ja, wo ich sage, oh, Viererwette, Janina Beusen. Und dreistellig für 10, da muss mit dran, um ein bisschen was zu verdienen. So, wir haben noch ein paar Kategorien vor uns. Das habe ich dir ja schon gesagt und du hast ja auch unseren Podcast schon ein paar Mal gehört. Mit was möchtest du anfangen? Du könntest entweder mit dem schönsten Moment im Rennsport anfangen, mit dem peinlichsten, damit du es hinter dir hast, oder mit der Charity-Wette, wo wir gerade schon über das Wetten gesprochen haben. Was willst du machen?
Ja, vielleicht mit dem schönsten, weil das jetzt gerade passt zu dem, wo wir eben schon waren.
Wenn es jetzt schon wieder Zirkuskind ist, dann habe ich das jetzt, glaub, 5-mal hintereinander geschafft. Gut, sehr gut, weil es passiert mir in 2 von 3 Podcasts, dass ich schon so blöd bin und vorher schon groß und breit über irgendeine Situation spreche und dann will ich da einen schönen Moment abfragen und dann heißt, ja, haben wir doch gerade schon drüber gesprochen. Also, neuer Versuch.
Der schönste Moment.
Ja, der schönste Moment ist eigentlich so dieses Allgemeine, was dieses Jahr ja so passiert ist. Also dieser ganze Championatskampf am Ende halt wirklich auch dieses Championat zu bekommen, weil es so ein Kampf war, weil ich unglaublich tolle Sachen dieses Jahr erleben durfte, wie einen Ausgleich 2 als Amateur zu gewinnen, hat mir unglaublich viel bedeutet. Ja, und dann auch mitzuerleben, wie alle mitgefiebert haben. Also es war der Wahnsinn, was für Reaktionen dieses Jahr waren, was am Ende mitgefiebert wurden, von den Jockeys auch, also und Freunden von Trainern, welche Trainer mich am Ende noch unterstützt haben, wie die Besitzer mich unterstützt haben, gesagt haben, komm, kannst noch mal wirklich, lass uns noch mal jedes Rennen irgendwie mitnehmen. Ja, das war für mich tatsächlich diese Anteilnahme und dieses Mitfiebern, was dieses Jahr für das Championat und das dann am Ende auch noch zu bekommen, das war, glaube ich, so der schönste Moment, den ich bisher so erleben durfte.
Hast du für dieses Jahr ein besonderes Ziel, dass du jetzt sagst, nochmal Championat oder auf dem selbsttrainierten gewinnen oder nach dem Ausgleich 2 muss jetzt ja eigentlich der Ausgleich 1 her oder was ist so die Zielsetzung für 23?
Natürlich möchte ich auf dem selbsttrainierten gewinnen, gar keine Frage, ist definitiv ein Ziel. Das Championat verteidigen, ja, auch das möchte ich gerne, aber ich habe jetzt noch nicht das hochgesteckte Ziel, wo ich sage, also ich glaube, dieser Kampf letztes Jahr war so groß, dass es jetzt gerade so noch die Erholungsphase ist und dann wird sich das Ziel, glaube ich, jetzt zur Grasbahn nochmal so richtig festigen. Ich denke, es wird die Verteidigung vom Titel wieder sein.
Das klingt doch nach einem Plan. Hals und Bein dafür und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur Lieblingskategorie unserer Hörerinnen und Hörer.
Der peinlichste Moment.
Ja, ich musste tatsächlich lange überlegen, weil ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Es gibt sehr viele Ritte, die unglaublich peinlich waren. Aber sehr peinlich war tatsächlich 2018 einer meiner ersten Ritte. Da bin ich gestürzt von Faintly damals in Baden-Baden. Und der Sturz an sich war leider schon sehr spektakulär und im Nachhinein sehr unterhaltsam, weil mir flog erst der rechte Bügel weg, dann der linke Bügel. und am Ende war ich unten. Dabei ist mir blöderweise die komplette Rennhose gerissen und ich musste dann in voller Montur, ohne mit komplett zerrissener Hose im Oktober, wo die Baden-Baden-Bahn wirklich voll war, dadurch diese ganzen Zuschauer. Das war echt peinlich.
Deshalb heißt es Walk of Fame. Vom Walk of Shame in dem Fall, ne? Der hier schön. Genau. Sehr gut.
Das
okay.
War echt schlimm.
Ja, also ich denke mal, das Rennvideo wird es wahrscheinlich irgendwo noch im Pferdewetten.de-Archiv geben. Den Walk of Fame haben wir mal weggelassen. Ne? Und gab es auch noch keinen Livestream, dass man sich das bei YouTube nochmal komplett anschauen könnte. Oh, zu deinem
Gott
Glück.
Gott sei Dank nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gefunden.
Okay, also gut. Dann hoffen wir, dass du davon auch verschont bleibst. Und jetzt kommen wir zur Charity-Wette.
Die Charity-Wette.
Ganz einfach, du bekommst 100 Euro von Pferdewetten.de, darfst entweder 100 Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Und das Ganze muss für einen, oder darf, sagen wir es mal so, für einen guten Zweck sein. Langzeitwette, hast du dir schon Rennen ausgesucht?
Ja, habe ich. Ich hatte zwar lange Probleme, mich zu entscheiden, aber ja.
Gut, Trainer Champion Frank Fuhrmann, richtig?
Ich habe mir tatsächlich das Derby rausgesucht und würde da mit dem Alpenjäger gehen.
Mit dem Favoriten. Der steht im Moment auf 150 für 10. Da gibt es 38 Platz. Wie willst du den wetten? 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz?
50 Sieg, 50 Platz.
50 Sieg, 50 Platz. Das heißt, das wären 940 Euro, falls Alpenjäger gewinnen würde. Für welchen guten Zweck?
Ja, da würde ich gerne die Roten Nasen nehmen. Das ist eine Organisation, wo Clowns unterwegs sind in Krankenhäusern, in Hospizen, in Flüchtlingseinrichtungen, Intensivstationen für Kinder. Ist wirklich eine Organisation, die ich total super finde, weil ich bin selber ein recht fröhlicher Mensch, denke ich, und finde das unglaublich wichtig und gerade in irgendwie Krisensituationen oder wenn es einem wirklich schlecht geht oder man sehr krank ist und dass es da Menschen gibt, die wirklich den Leuten helfen und was Schönes für die machen und das ist eine total schöne Organisation.
Dann drücken wir dir alle Daumen, dass Alpenjäger das deutsche Derby gewinnt. Finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Zweck, den du dir da ausgesucht hast, ist bei den Roten Nasen gut aufgehoben. Dankeschön dafür und Hals und Bein. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich über das kommende Wochenende sprechen. Sonntag in St. Moritz bist du nicht dabei, aber dafür in Dortmund-Wambel. Auch so ein bisschen zweites Wohnzimmer von dir. Und da wirst du bestimmt für uns jetzt ein paar brandheiße Tipps haben und uns reich machen können. Also.
Ja.
Ja, ich habe das schon gehört, dass ich immer zu pushy frage immer, dass ich immer euch immer so ein bisschen so vor die Wahl stelle. So, jetzt sag mal, hau mal einen raus und so. Aber manchmal funktioniert das auch, ne? Ich sag nur, Michael Figge in Baden-Baden mit seinem 300-10er, der dann gewonnen hat, wo er gesagt hat, könnt ihr alle wetten. Also manchmal haut das hin. So, also, wen reitest du und wer gewinnt?
Ich reite einmal die Wiener Reh wieder. Die bin ich letztes Mal schon geritten, also vor 2 Wochen. War mit der zweite, hat eine unglaublich gute Form, hat davor mit Josef gewonnen. Ein ganz tolles Pferd, was im Moment super in Tritt ist bei uns und hat letztes Mal etwas an meinem Rennverlauf gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin vielleicht einen Ticken zu spät losgeritten oder es war die Außenstartbox, die uns die letzten 200 Meter dann doch, beziehungsweise es war ja dann nur um den Hals geschlagen, gefehlt haben und das versuche ich jetzt gut zu machen und diesmal den Sieg zu holen. Oder ich will den Sieg holen.
Ja, das ist in dem Ausgleich 4 über 1200 Meter. Ich glaube, diese Sprintrennen, da bist du eh großer Fan von. Also dein Coach und Frankie hat das ja eh auch schon ein paar Mal gesagt, dass er die Sprinter über alles mag. Ich finde es zum Wetten einfach geil, weil ich bin irgendwie, es muss bei mir schnell gehen. Irgendwie. Ich habe gar nicht die Nerven irgendwie für diese langen Rennen, die ja eigentlich die klassischen Rennen sind. Aber du magst für Sprintrennen auch lieber, ne? Irgendwie habe ich mal irgendwo gehört.
Ja, total. Ich mag die sehr eigentlich. Jetzt ist die Wiener Reh nicht so der typische Sprinter, den wir haben. Wir haben ja oft Pferde, die wirklich so von vorne weggehen und unglaublich antrittsstark sind. Wiener Reh ist eine, die wirklich am Schluss unglaublich Speed entwickelt. Von daher ist die da so ein bisschen anders zu reiten wie unsere typischen Sprinter. Aber ich habe da wirklich Mumm diesmal drauf.
Cool, die wetten wir auf jeden Fall. Sonst noch irgendwas, was wir noch beachten müssen an Ritten von dir?
Ja, ich reite den Alagegramm wieder. Das ist ein reines Sandbahnpferd.
Den hast du auch falsch ausgesprochen, genau wie ich. Da habe ich mal richtig Ärger bekommen. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Ich glaube, ich war irgendein Rennkommentator. Ich glaube, es war Sven Wissel. Der heißt
Alagegramm.
Alagegramm, hat er gesagt, weil das heißt irgendwie, glaube ich, ein großer Schluck. Irgendwie, das ist irisch oder sowas.
Oh ja, das passt.
Ja, ein großer, das habe ich, habe nämlich auch immer Alage dran gesagt und so und dann wurde ich da gleich on-air gerügt. Gut, aber jetzt, guck, der steht bei euch im Stall und du sagst es falsch, also von dem her passt das
ja,
schon.
Ja, wir nennen ihn ja immer nur Allah, deswegen.
Allah Wakbar oder wie? Okay.
Genau.
Also, der läuft im, wo ist das, gerade noch als siebtes
im
Rennen ausgeschrieben.
1950.
Auch Ausgleich 4 ist das, genau.
Genau.
Und das sind alles relativ kleine und überschaubare Felder, so wie das gerade aussieht, ne? Das, genau.
Genau.
Hm? Oh, da ist aber hier wieder Marco Klein und Tommy Scardino, ne? Die feuern doch auch gerade irgendwie aus allen Rohren, ne?
Mhm. Jetzt auf Sandbahn sind, glaube ich, immer so die gleichen mit am Start.
Mhm. Okay, aber auch gute Chance oder eher verhaltenes Wetten?
Ja, der ist bei 2,5 bisher ist er gelaufen. Jetzt noch nicht so überzeugend, wie wir gehofft haben, aber der müsste jetzt, ja, der hat jetzt Rennkondition. Jetzt ist es kürzer. Also ich habe Mumm auf den, definitiv. Also es ist ein reines Sandbahnpferd und da steht jetzt irgendwie der nächste Sieg mal an und der wird mit Sicherheit hochstehen, denke ich. Also das wäre jetzt so derjenige, wo man sagt, das wäre jetzt so eine Außenseiterwette.
Das ist dann eher so mein Fall, was das Wetten angeht. Okay, gut. Ja, sehr gut. Dann haben wir die zwei Tipps mal mitgenommen. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall, nicht nur für die Tipps, sondern für das nette Gespräch. Wir haben einiges über dich erfahren und gelernt. Ich habe noch eine Pastorin gefunden im Internet, die Janina Beusen heißt. Mit der hast du aber nichts zu tun, glaube ich. Ne? Das,
ja, man, ganz andere Baustelle.
Ja. Du, man muss ja mal fragen. Kann ja sein, dass da irgendwie, weiß nicht, irgendwie mal in der Vergangenheit oder so. Okay, haben wir das auch geklärt.
Wer weiß es.
Ne? Das ist manchmal, naja.
Also, hast du Schwangerschaft vielleicht.
Eben deshalb. Und das ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich bin ja katholisch, aber ich glaube, wenn man, also da gäbe es ja eh keine Pastorin oder Priesterin oder so, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die dürfen ja auch schwanger werden, oder? Evangelischer Pastor, weiblich, darf?
Ich bin bei der Kirche tatsächlich raus.
Okay, gut.
Ich weiß es nicht.
Ja, das ist eigentlich, steht auch auf meiner Liste, was ich niemals so fragen wollte irgendwie, so, weißt du, Religion, Schwangerschaft, Alter und was weiß ich was. Okay, also
haben wir ja alles abgearbeitet.
Wir haben alles abgearbeitet. Ich habe es wieder mal geschafft, in jedes Fettnäpfchen zu treten, das ist sehr, sehr gut. Aber haben wir das endlich zumindest mal von der Liste können wir es runterstreichen. Janina, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Bleib, wie du bist.
Du auch. Dankeschön.
Und ansonsten alles Gute einfach weiterhin. Dankeschön. Janina Beusen. Und von Janina Beusen kommen wir jetzt zu unserem zweiten Interviewgast des Tages. Er ist ein fester Bestandteil von Vollhorst. Philipps Mumm der Woche. Philipp Minarek.
Philipps Mumm der Woche.
Und an der Stelle muss man natürlich gleich mal sagen, sein letzter Mumm der Woche, das war ein richtiger Volltreffer. Er hat zwar selbst gesagt, dass er mehr oder weniger aus Verzweiflung Sunny Star am letzten Dortmunder Renntag gewettet hat, aber das war immerhin ein Volltreffer. Hat gewonnen, hat bei nur 8 Pferden 44-10 Sieg und vor allem 20-10 Platz gezahlt. Das fand ich richtig viel. War übrigens das Rennen, wo Large Drum Fünfter gewesen ist. Also passt auch ganz gut zu unserem Gast zuvor. Und deshalb erstmal Chapeau an Philipp. Bevor er jetzt aber völlig abhebt, begrüßen wir ihn in der Show. Hi Philipp, hoffe dir geht's gut.
Jo, alles gut.
Wo treibst du dich rum? Zu Hause oder gerade schon wieder irgendwo auf der Walz?
In Hannover. Aber nicht mehr lange, Montag geht die Tour weiter.
Aha, das heißt, der lang angekündigte Trip an die Côte d'Azur steht für dich an. Es geht nach Canzelmehr, oder?
Richtig, Montag geht es los nach Cannes.
Tipptopp, also da werden wir auf jeden Fall mit Tipps von vor Ort versorgt über den Pferdewetten.de Newsletter, den du ja für uns freundlicherweise schreibst. Und vor allem auch über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, da bist du ja auch ganz aktiv und wirst uns da von der Côte d'Azur live berichten. Das freut uns. Ansonsten, wenn wir schon bei so Nobel-Luxus-Orten sind, St. Moritz, erster Renntag steht am Sonntag auch an, wo ich hoffe, dass das alles so stattfinden kann, ne? Weil es ist ja immer diese große Frage, ist es kalt genug, friert der See richtig zu oder findet das nicht statt oder irgendwie nur auf 800 Meter Rennen oder sonst sowas. Weißt du da schon irgendwie was? Hast du da irgendwas mitbekommen von deinen Kollegen, deinen ehemaligen?
Ich werde sehr vorsichtig mit meinen Aussagen. Ich möchte mich da nicht festlegen. Für mich liegt seit Jahren fest, das wird immer schlechter. Mhm. Der See ist halt komplett durchgefroren. Das hat damit nichts zu tun. Die Eisdecke ist, oder die Eisschicht ist trotzdem fast 2 Meter dick. Das Problem ist, dass auf dem Eis ist das nicht kalt genug. Auf dem Eis liegt 1/2 Meter Schnee, nur direkt auf die Eisfläche ist der nicht gefrorene Schnee. Der taucht immer auf der Eisfläche. Da ist oben Schnee, darunter Wasser und darunter Eis. Das ist das Problem.
Ach, dass es dann quasi so matschig wird. Also ich habe jetzt immer gedacht, das Problem sei, dass der See nicht richtig gefroren ist. Also es geht eher darum, dass es oben zu wässrig ist, dann oben drauf.
Ja, eher die Mittelschicht. Da ganz oben drauf nicht. Da siehst du nicht. Wenn du gehst über den Bahn zu Fuß, denkst du, heilige Welt, alles ist in Ordnung. Nur wenn da so 500 Kilo Tiere mit 60 Klamotten rüber galoppieren, die gehen schon tiefer durch und die kommen wieder auf dem Wasser drauf.
Naja, dann drückt man da mal die Daumen, dass das alles gut geht diesmal und dass das so stattfinden kann, wie sich das vorstellen. Ne?
Der See ist gefroren genug, das fasziniert mich immer. Du stehst in der Startmaschine und hörst das See knacken.
Echt?
Das Eis arbeitet immer. Und umso trockener Kälte, umso mehr Frost, umso mehr knackt das. Ist aber, ich habe mich da mal erkundigt, weil ich habe natürlich direkt Schreck bekommen erstmal. Die waren super ruhig. Das ist eigentlich gute Zeichen.
Ich finde das krass, weil da ist ja, was da alles draufgebaut ist, ne? Mit diesen Tribünen da und die Zelte und das ist ja wie eine kleine Stadt, was die da draufgebaut haben, dass das alles hält.
Ja, das meine ich damit.
Ja.
Die Eisdecke ist voll in Ordnung. Sonst würdest du dann die VIP-Zelt, die Tribüne und die Startmaschine auffahren. Das sieht ja alles schon.
Ja.
Und dann die paar Fälle, die spielen an die keine Rolle mehr.
Ja.
Nur das Schnee arbeitet ganz anders in der warme Temperatur. Und für mich, leider Gottes, ich weiß nicht, ob diese Erderwärmung, die wir leider haben, seit letzten Jahrzehnten, ob das so Zukunft hat. Oder ob man sich da was anderes einfallen lassen muss.
Wir entdecken immer neue Seiten an uns, oder Philipp? Ne? Vergesst mal hier Jörg Kachelmann und Maxi Bieber und wie die alle heißen. Die neuen Meteorologen-Stars hier, Franke und Minarik. Ja? Also haben wir schon wieder eine neue Kehrtwende in unserem Vollhorst-Podcast, im Meteo-Podcast von Pferdewetten.de geschafft. Okay, aber nichtsdestotrotz alle Augen Richtung St. Moritz und Daumen drücken, dass es stattfinden kann wie geplant.
Ja, ich will aber hin, sowieso. Ich komme von Cannes nach Hause. Und möchte direkt weiter rasen nach St. Moritz.
Das ist doch gut, dann halten wir da jetzt die Stellung. Also Sonntag sind wir beide nicht da. Die Woche drauf werde ich St. Moritz unsicher machen. Und wenn du aus Cannes zum Meer zurück bist von deinem Luxustrip an die Côte d'Azur, geht's in den nächsten Nobelort. Dann geht's für dich zum großen Preis nach St. Moritz. Gut, und ich schaue die Woche vorher schon mal, ob der See genug knackt für dich. Okay.
Ja, ich muss nicht mehr reiten. Von mir kann er knacken bis zum Umfallen.
Ja. Tatsächlich. So, jetzt brauchen wir aber noch einen Mumm der Woche von dir. Wir haben gerade von Janina Beusen schon so ein paar Tipps gehört. Die hat ziemlich Mumm auf ihre beiden Ritte, auf A Large Drum und auf Vinare, die zwei Pferde von Frank Fuhrmann logischerweise. Was hast du uns mitgebracht? Wo sind wir? Dortmund, St. Moritz, Kannst du mehr?
Ja, ich habe gerade umgeschmissen auf Leopardstown. Ja.
Leopardstown, wann, wo?
5. Februar, Champion Hurdle, Group 1. Honeysuckle natürlich.
Ah, okay, das ist aber auch wieder hier so ein ganz sicheres Ding, ne, dann wahrscheinlich. Wie wird die Stance? Nee, echt nicht?
Du kannst bei Pferdewetten-Festkurse heute 21 nehmen.
Ich hätte gedacht 15 oder irgend sowas. Ja, da läuft der andere Statement, ehrlich, ne, diese andere Angesagte da, ne?
Richtig. Nur ganz ehrlich, 5 Tage vorher, Gruppe 1, Übersprünge, 3200 Meter, da kannst du keine 15 ausgeben, da musst du 21. Und da ist Gegner drin mit Statement und V-Bahn.
Ja, dieser Statement, der hat ja, der ist ja nicht einmal geschlagen letztes Jahr, ne? Das ist doch der, oder?
Deswegen mit Honeysuckle ist mehr oder weniger auch Sympathiewette.
Ja.
Ich bin immer Fan von dieser Kultpferde und ja.
Ja, aber ich meine, Honeysuckle, die ist ja normalerweise schon immer eine, die irgendwie immer so ganz niedrig steht, ne? Irgendwie mit 12-10 und 14-10. Aber das letzte Mal, als sie das letzte Mal gelaufen ist, auch wieder irgendwie 14-10 Favorit oder irgendwas, da war sie ja weg, ne? Aber was heißt weg, aber halt Dritte gewesen, ne?
Ich sag ja, Sympathiewette, Kultpferde.
Gut, dann drücken wir da die Daumen. Vor 2 Wochen haben wir ja auf Sunny Star durch Verzweiflung gewonnen, jetzt durch Sympathie vielleicht auf Honeysuckle. Okidoki, Montag geht's nach Kanzel mehr. Badehose schon eingepackt? Ich weiß nicht, nee, ist immer noch zu kalt, ne? Hat Chippy Cavallo vor 2 Wochen ja auch schon gesagt. Wie ist das Wetter da gerade? Hat sich da ein bisschen was getan, wenigstens jetzt so? Zu deinen Gunsten?
Wie immer, also die nächste Woche ist so 3-4 Grad nachts angesagt und 12-14 über Tag. So, das ist immer very tricky da, weil wenn du morgens, ich war da als Jockey vor 10 Jahren letztes Mal, wenn du morgens Arbeit reitest an dem Ozean da, an dem Meer, und da kommt so 2 Grad plus kalter Wind von dem Strand, da denkst du mal, egal was du dir anziehst, spielt alles keine Rolle. Das geht durch die Klamotten, du hast kalte Hände, Füße, Nase, trotzdem wunderschön. Super Erlebnis für mich damals, Ich habe, glaube ich, auch 4 Sieger geritten in ganzer Meeting. Das war okay. Super Spaß gehabt. Ich möchte nochmal, ich hoffe, es gibt noch Cravache d'Or und La Concorde und Cantine, da möchte ich nochmal gehen.
Sind das die Restaurants da unten?
Jo. Ja, so Bars und Restaurants.
Mhm. Weil, kannst du was in St. Moritz empfehlen, wo man gut essen und trinken kann? Du bist ja auch St. Moritz-Profi.
Wie sieht deine Portemonnaie aus?
Ja, nachdem ich schon mal das Hotel gebucht habe und die Plätze gebucht habe, sieht es scheiße aus.
Ja, ich habe immer das Billigste vom Billigsten genommen, dass sie so Sonne und Laudinella, da kriegst du lecker Pizza für 30 Euro ungefähr. Da kannst du mitleben. Das Billigste vom Billigsten.
Gut, schon verstanden. 30 Euro Pizza, aber das Billigste vom Billigen. Gut.
Ja, oder du gehst in Kempinski Hotel. Ich übernachte da für 2000 Euro. Billigste Zimmer, glaube ich.
Ja, aber das Hotel Laudinella ist hoffentlich gut und nicht das Billigste vom Billigen, weil da penne ich nämlich.
Ist okay. Also ich hab da schon mal übernachtet, glaube ich, auch für 400 Euro damals. Ja, mein Gott, hier werde ich sagen, besser Jugendherberger, ja.
Aber 400 oder Euro die Nacht, ne?
Ja, zahlst du halt für die Lage.
Gut.
Halt in St. Moritz.
Jetzt hast du mir richtig Mut und Lust gemacht auf meinen Urlaub. Ich habe jetzt gedacht, für den Preis, den ich da gezahlt habe, noch mit Special Deal, dass ich da jetzt irgendwie, was weiß ich, im Brenners Park Hotel von der Schweiz penne. Aber jetzt freue ich mich schon auf Stockbetten und Toilette auf dem Gang.
Du arbeitest für Pferdewetten. Was kostet die Welt?
Das ist ein schöner Schlusssatz, Philipp.
Tony Montana Scarface. The world is yours.
The world is yours. So ist das. Ich lasse die Champagnerkorken knallen und du darfst sie aufsammeln eine Woche später. Philipp, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß in Cannes, viel Spaß in St. Moritz und wir hören uns in 2 Wochen wieder, ja?
Dankeschön, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
Das war also Vollhorst für diese Woche mit Janina Beusen und ihren Tipps. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht können wir da ja so ein bisschen die Wettkasse aufbessern, damit in St. Moritz vielleicht doch noch ein Schnitzel oder ein Käsefondue drin ist. Und unser zweiter Gast und Stammgast Philipp Minarek. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, tschüss. Hals und Bein und bis dann.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.